beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ich wünsche euch allen einen guten Morgen. Es ist ja eine Premiere, dass ich jetzt heute hier vorne stehe. Die erste Predigt in meiner alten Heimatgemeinde nach fast 10-jähriger Abwesenheit. Ich möchte euch eine Heilsgeschichte erzählen. Ich möchte euch eine Heilsgeschichte erzählen, die Geschichte von Heil, Unheil und Heilung. Und dazu fange ich heute tatsächlich bei Adam und Eva an. Es war einmal vor langer, langer Zeit im Paradies. Gott hatte seine wunderbare Schöpfung vollendet. Himmel und Erde, Wasser und Land, Tag und Nacht, Pflanzen und Tiere, alles war sehr gut geworden. Alles war vorbereitet für das letzte Schöpfungswerk, den Menschen. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gemeinsam sollten sie von nun an leben, gemeinsam die Welt entdecken, bebauen und bevölkern und alles in vertrauensvoller Beziehung zueinander und in Hingabe aneinander tun und erleben. Die Liebe sollte alles bestimmen und lebendig machen, ihre innersten Gedanken und Gefühle, was sie wahrnahmen, was sie sich ausmalten, was sie sagten und was sie taten. Ja, Gott selbst wollte ihr himmlischer Vater sein, wollte in ihnen sein und mit ihnen leben und alles mit ihnen teilen. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Schauen wir nochmal drauf, was macht das Heil aus? Alles ist in guter Ordnung. Die Beziehungen stimmen, da ist nichts, was trennt, was trübt, was verdunkelt. Alles ist hell, die Liebe fließt, kann strömen. Es gibt keine Blockaden, keine Vorbehalte, kein Misstrauen, keine Zweifel an der Güte des anderen, keine Zweifel an der Güte Gottes. Es herrscht ein Klima absoluten Vertrauens, der Offenheit und Sicherheit. Von Gott ausgehend ist jeder bedingungslos für den anderen da, weil er weiß, dass der andere bedingungslos für ihn da ist. Wenn wir uns das Innere des Menschen anschauen, wie ich das hier mal dargestellt habe, ist Gott genau dort, wo er in seiner Liebe sein will und wo der heile Mensch auch unbedingt möchte, dass Gott ist, mitten in seinem Herzen. Gott möchte dem Menschen ganz nah sein und der Mensch möchte Gott ganz nah sein. Es ist eine Herzensgemeinschaft, die alles prägt und durchdringt. Gedanken, Gefühle, Worte und Taten. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn ich an dieses Heil denke, dann habe ich das Gefühl, ganz nah dran zu sein. Da habe ich eine Ahnung von dem, wie es einmal war, wie es sein kann und wie es wieder sein wird, wenn diese Welt an ihr Ende gekommen ist und wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Aber das ist nicht mein Erleben in dieser Welt. Das ist nicht das, was meinen Alltag bestimmt. Da ist was kaputt gegangen, zerstört worden. Unheil ist hereingebrochen. Da achte ich nur noch auf mich, bin den ganzen Tag damit beschäftigt, wie es mir geht, was ich brauche, was ich auf keinen Fall will, was ich zu tun habe und was als nächstes ansteht. Aber die tiefe Freundschaft zu anderen, die ich mir eigentlich wünsche, erlebe ich oft nicht. Auch in der Partnerschaft denke ich die meiste Zeit an mich, wie es mir in der Beziehung geht, was ich und wie ich es gerne hätte, was ich nicht möchte und wie ich denke, dass es für beide am besten ist. Doch die hingebungsvolle Liebesbeziehung, die ich mir eigentlich wünsche, erlebe ich oft nicht. Und im Glauben, oft lebe ich so, als gäbe es Gott gar nicht. Und wenn, dann habe ich Sorge, dass er mir nicht das gibt, was ich eigentlich möchte. Und wenn die Dinge nicht so laufen oder ich versage, dann wähne ich mich von ihm verlassen. Und die tiefe Erfüllung, das Getragensein, die Lebendigkeit im Glauben, die ich mir eigentlich wünsche, erlebe ich oft nicht. Meine Lebenswirklichkeit ist oft. Meine Lebenswirklichkeit ist oft, irgendjemand muss sich ja um mich kümmern. Und wenn es kein anderer tut, dann bin ich ja quasi verdammt dazu, es selbst in die Hand zu nehmen. Obwohl ich im tiefsten Innern ahne, dass es das nicht ist. Dieser Lebenskampf kann nicht sein, was Gott wirklich im Sinn hat. Was ist passiert? Die Gemeinschaft ist zerstört. Der Blitz ist eingeschlagen in die Beziehungen zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch. Was ist dieser Blitz, dieser schwarze Keil? Wie am Anfang der Bibel beschrieben, fängt es mit der Schlange an. Sie ist der personifizierte Zweifel, dieses sonderbare, nagende Gefühl des Misstrauens, die Wolken, die in unserem Innern aufziehen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Seid ihr euch sicher, dass Gott euch da nicht etwas vorenthält? Glaubt ihr wirklich, dass es Gott so gut mit euch meint? Gott hat euch belogen, ihr werdet gar nicht sterben. Im Gegenteil. Die Schlange hat Wahrheit und Lüge vermischt. Und so haben sich Adam und Eva verleiten lassen. Sie sind im Moment des Sündenfalls nicht gestorben, körperlich zumindest. Aber dafür sind sie geistlich gestorben. Wo vorher noch die Liebe floss, wo Offenheit und Sicherheit herrschten, ist jetzt ein Keil, der die Beziehung zerstört. Hier wird deutlich, was Sünde im Kern eigentlich bedeutet. Zerbrochenes Vertrauen. Durch die Sünde kann ich nicht mehr glauben, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Dunkle Wolken ziehen auf in meinem Innern und ich kann die Sonne nicht mehr sehen. Ich sehe Gott nicht mehr, wie er wirklich ist. Und weil ich nicht mehr sehen kann, stirbt die Liebe, stirbt die Wärme in mir und ich bleibe erkaltet, erfüllt von Sorge und Misstrauen alleine zurück. Und so geht auch die Beziehung zu mir selbst kaputt. Durch die Sünde kann ich nicht mehr spüren, dass ich Gottes geliebtes Kind bin, weil es den herzlichen Blick in die liebevollen Augen des Vaters nicht mehr gibt, sehe ich mich auch selbst nicht mehr, wie ich wirklich bin. Ich fange an, mich zu schämen, kann mir selbst nicht mehr vertrauen, ich leide Schmerzen und werde umgetrieben von unerfüllten Sehnsüchten. Und auch meine Beziehung zum anderen geht kaputt. Nicht zuletzt deshalb, weil ich anfange, mich mit Feigenblättern, wie es in dem Text heißt, aller Art zu bedecken, hinter denen ich mein wahres Ich verstecke, weil ich glaube, dass ich so, wie ich bin, unannehmbar geworden bin. Und der andere macht natürlich genau das Gleiche und dann können wir beide nicht mehr glauben, dass der andere ein von Gott geliebtes Kind ist. Wir vertrauen einander nicht mehr, spielen uns gegenseitig etwas vor, nehmen uns gegenseitig als Bedrohung wahr und fangen an, gegeneinander zu kämpfen oder voreinander davonzulaufen. Es wird deutlich, Sünde ist im Kern eine Tragödie. In der Geschichte vom Sündenfall wird deutlich für meine Begriffe, dass Adam und Eva im Kern sich nicht bewusst absichtlich aus freiem Willen einfach so falsch verhalten. Sie scheinen vielmehr gar nicht wirklich zu wissen, wie ihnen geschieht und werden schließlich zum Opfer ihrer eigenen Fehlentscheidung. Durch die Sünde verhalten sie sich quasi wie Kinder, die ihren Vater verloren haben und nun verzweifelt ums Überleben kämpfen, wobei sie gar nicht wirklich wissen, was eigentlich los ist, geschweige denn, wie sie damit umgehen sollen. Wenn wir uns wieder das Innere des Menschen anschauen, dann wird im Gegensatz zu vorher deutlich, Sünde bedeutet im Kern, dass wir mit uns selbst alleine sind. In dem, was wir denken und fühlen, was wir sagen und was wir tun, sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. Wir sind nicht mehr da, wo eigentlich unser Platz ist, an der Seite Gottes, des Vaters. Die drei hauptsächlichen Arten und Weisen, wie wir als Menschen auf diesen Zerbruch reagieren und die letztlich allen einzelnen Sünden und allem Chaos in der Welt sozusagen zugrunde liegen, lassen sich anhand dieses Beziehungsmodells klar nachvollziehen. Erstens, ich bin das Problem. Im Extremfall nehme ich alle Schuld auf mich und denke, ich als Person bin das Problem. Ich bin so schlecht, falsch und wertlos. Hätte ich doch bloß nicht auf die Schlange gehört. Wenn ich als Person ganz anders wäre, wenn ich vielleicht gar nicht da wäre, dann wäre es alles anders. Solch eine Selbstverdammnis führt im Extremfall in die Depression. Wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der Jüngere zu sich sagt, als er am Boden zerstört ist: Vater, ich habe gesündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich bin's nicht mehr wert. Mit solch einer Herzenshaltung geht es mir in der Tat irgendwann saudreckig. Wie bildlich gesprochen dem Jüngeren, der schließlich bei den Schweinen landet. Da fühlt sich das Leben an wie der Tod bei lebendigem Leibe. Der dunkle Schatten liegt wie ein Schleier auf der Seele und ich vegetiere dahin in einem Gefühl trauriger Einsamkeit. Im Extremfall. Ich bin das Problem. Die zweite Art und Weise, auf den Zerbruch zu reagieren, ist: Du bist das Problem. Im Extremfall schiebe ich dem anderen die gesamte Schuld in die Schuhe und denke, du als Person, du bist das Problem. Du bist so dumm, unfähig und wertlos. Wenn du ganz anders wärst, wenn du vielleicht gar nicht da wärst, dann wäre alles anders. So eine Haltung ist der Inbegriff von Aggression. Die Geschichte vom Sündenfall liest sich ja insgesamt recht harmlos und wir kennen sie in- und auswendig, aber was passiert da eigentlich? Bereits Adam schiebt Eva die Schuld in die Schuhe und kündigt ihr als Mann komplett die Solidarität auf. Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die gab mir von dem Baum. Da habe ich gegessen. Wie dumm bist du eigentlich? Bist du bescheuert? Du kannst wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Bleib doch, wo der Pfeffer wächst. Mit hochrotem Kopf stürmt er hinaus, die Tür knallt. Es ist aus. Oder ich reagiere mit: Gott ist das Problem. Im Extremfall schiebe ich Gott die Schuld in die Schuhe und lebe nach dem Motto: Du bist das Problem, du da oben. Du bist schuld an dem ganzen Leid auf der Welt. Du hast mich schon so oft allein gelassen in meinem Leben. Wenn du Gott anders wärst, dann sähe mein Leben, dann sähe die Welt ganz anders aus. So eine Haltung kann mich im Extremfall depressiv oder aggressiv machen oder eine groteske Mischung aus beidem bewirken, weil ich gegen Gott irgendwie nichts ausrichten kann. Oder ich versuche, die Frage nach Gott ganz aus meinem Leben zu verdrängen. Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Du bist schuld. Du. Die erschütternd befreiende Botschaft ist: Alle drei Reaktionsweisen auf die Sünde sind daneben. Sie passieren leider immer wieder, auch in meinem Leben. Und häufig sind sie verquer miteinander vermischt, aber sie sind daneben, weil sie alle auf einer großen Lüge basieren. Wie in dem Beziehungsmodell deutlich wird, funktioniert nicht mehr. Jetzt. Wie in dem Beziehungsmodell deutlich wird, es ist niemals irgendeine Person an sich das Problem. Um des Heils, um der Heilung willen, sollten wir eigentlich niemals sagen, ich bin das Problem. Oder Daniel. Oder Marlene. Ist sie eigentlich da? Nehmen wir Matthias. Oder die Flüchtlinge sind das Problem. Oder Gott ist das Problem. Wenn wir das tun, kommen wir buchstäblich in Teufels Küche. Lasst uns das mal alle zusammen einüben. Sagen wir mal alle zusammen, ich bin nicht das Problem. Ich bin nicht das Problem. Und jetzt dürft ihr euch alle gegenseitig anschauen und zu eurem Sitznachbarn sagen, du bist nicht das Problem. Du bist nicht das Problem. Und jetzt könnt ihr hingucken, wo immer ihr wollt. Stellt euch Gott vor. Gott ist nicht das Problem. Merkt ihr, wie gut das tut? Merkt ihr, wie sich da ganz tief drin etwas entspannt? Durchatmen. Es ist fundamental wichtig, das zu erkennen. Die Sünde und ich, die Sünde und du sind niemals identisch. Sündenerkenntnis, da denken ja viele, oh, was für ein furchtbarer Begriff. Nein, Sündenerkenntnis ist ein Heilsbegriff. Ich mag mich schlimm verhalten, ich mag falsch denken, abstruse Vorstellungen in meinem Kopf haben, einen chaotischen Gefühlshaushalt. Ich mag Dinge sagen, die böse sind, aber das bin nicht ich. Ich habe Probleme, vielleicht sehr viele, aber ich bin nicht das Problem. Auch wenn wir diese Unterscheidung oft nicht hinkriegen, weil wir so verstrickt sind mit den Dingen, Gott trifft diese Unterscheidung immer von Anfang an. Paulus schreibt etwa im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 20, wenn ich tue, was ich nicht will, destruktive Dinge, dann bin nicht ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt, mich verstrickt. Das Problem ist die Sünde, in die wir gefallen sind und immer wieder fallen, die uns von innen und außen immer wieder verstrickt. Jeder und jede unter uns weiß ein eigenes Lied davon zu singen. Aber wenn die Sünde das Problem ist, was brauchen wir dann zu unserer Erlösung? Die Überwindung der Sünde. Und das heißt im Kern die Wiederherstellung des zerstörten Vertrauens. Und genau das geschieht auf himmlische Art und Weise durch Gott selbst in Jesus am Kreuz. Wenn Angst und Misstrauen, Schmerz, Verletztheit die Wurzel aller Sünde sind, die Wurzel alles Bösen sind, dann besteht unser Heilmittel darin, dass fundamental das Vertrauen, das im Garten Eden zerbrochen ist, wiederhergestellt wird. Und genau das ist der unsichtbare Kern des Evangeliums, der guten Botschaft. Wenn wir auf das Kreuz blicken, ist dabei elementar wichtig zu erkennen, hier ist Gott selbst am Werk. Hier gibt sich in Christus Gott, der Vater, selbst hin. 2. Korinther 5, 19 etwa, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Oder Johannes 14, 9, wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. In Jesu Tod am Kreuz erreicht die bedingungslose Hingabe Gottes an seine Geschöpfe ihren Höhepunkt. Hier am Kreuz gibt dieser Jesus buchstäblich alles, was er hat, sein eigenes Leben. Johannes 15, 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Mehr geht nicht. Mehr als mein Leben kann ich nicht geben. Und die überirdische Qualität dieser Liebe wird dadurch noch deutlicher, dass Jesus sich als Unschuldiger freiwillig ausliefert. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Johannes 10, 18. Die Hingabe bis in den Tod geschieht mit Absicht. Gott muss das in Christus nicht machen, aber er macht es mit Absicht, weil er weiß, was das Problem ist und wie die Lösung aussieht. Es geht um die größte vertrauensbildende Maßnahme der Weltgeschichte im Kern. Die gipfelt in Jesu Ausruf, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist unvorstellbar, was da am Kreuz dann konkret passiert. Jesus vergibt seinen eigenen Mördern, während er am Kreuz hängt. Er vergibt seinen eigenen Mördern. Und damit zeigt und beweist er unwiderlegbar, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist und niemandem etwas Böses will, auch nicht den schlimmsten Sündern. Jesus am Kreuz ist die größte vertrauensbildende Maßnahme der Weltgeschichte. Hier sagt uns Gott, der Vater, der Schöpfer dieser Welt in seinem Sohn, was auch immer deine Geschichte ist, welchen Weg auch immer du eingeschlagen hast und wie auch immer es dir jetzt geht, bevor du überhaupt auf die Welt gekommen bist, habe ich mich aus Liebe für dich dahingegeben, um dir ein für alle Mal zu beweisen, dass du mir alles bedeutest. Und du mir bedingungslos vertrauen kannst. Jesus am Kreuz ist unser Zugang zum Vaterherzen Gottes. Gottes Schlüssel zu unseren in Angst, Misstrauen und Schmerzen verschlossenen Herzen. Hans-Joachim Eckstein, der bekannte Tübinger Theologieprofessor, schreibt in einem seiner Bücher: Die gute Nachricht Gottes handelt nicht von dem verzweifelten Zurückdrängen der Folgen der Sünde. Die gute Nachricht Gottes handelt von der wirksamen Aufhebung der Ursache. Heilung durch das Kreuz. Die Sünde wird von der Wurzel her überwunden, weil Gott selbst in Jesus buchstäblich in den Riss tritt. In Jesus am Kreuz kommt Gott, der Vater, uns 100% entgegen. Er hat alles getan, was nötig ist, was er tun konnte. Gibt es da noch eine andere Reaktion, als in seine Arme zu laufen?